Es war wohl eine der größten Aufholjagden der bundesdeutschen Geschichte, vielleicht vergleichbar mit jener von Gerd Schröder 2005, die Cem Özdemir zum ersten türkischstämmigen Ministerpräsidenten in Deutschland und zum nächsten grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg gemacht haben dürfte. Wir bleiben unserer Tradition treu im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen, und werfen erneut einen Blick über die Landesgrenzen hinaus und auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 122 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spierling, seine Mitarbeiterin. Und du hast ja gerade schon angekündigt, es wird heute um Landtagswahlen gehen, und das ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal dieses Jahr, dass ihr von uns hört, dass wir über die Landesgrenze hinausschauen. Und wir fangen im März in Baden-Württemberg an. Da wurde nämlich gewählt. Ich fasse ganz kurz die Ergebnisse zusammen für die, die sie noch nicht gesehen haben. Die Grünen haben mit 30,2% die Wahl gewonnen. Ganz knapp dahinter liegt die CDU bei 29,7%. Und dann kommt die AfD an dritter Stelle mit 18,8%. Und daraufhin folgen sehr viele kleine Zahlen. Und zwar die SPD mit 5,5%. Und die Linke und die FDP haben es nicht in den Landtag geschafft mit jeweils 4,4%. Das sind die vorläufigen Wahlergebnisse. Und andere Parteien bei 7%, aber die sind auch alle nicht drin. Wie überrascht warst du denn vom Wahlergebnis?
Naja, die Umfragen hatten ja in den letzten Wochen vor der Wahl schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen angedeutet, allerdings in einer durchaus späten Phase. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir über Wochen hinweg einen Gleichstand hatten, sondern faktisch ist der zwei Wochen vor der Wahl in greifbare Nähe gerückt. Und das ist natürlich immer, wenn man sich mit Wahlkämpfen, aber eben auch mit Wahlen als solches sehr intensiv beschäftigt, ist das immer ein schwieriger Punkt, ein Gefühl dafür zu kriegen, wo es rauskommt. Auf der einen Seite sprach von Anfang an in den letzten Wochen für Cem Özdemir schlicht das strategische Momentum und der Trend. Ja, das sollte man in der Wahlanalyse nie unterschätzen, dass aufkommende Trends quasi durchaus, und das war in dem Moment das Annähern quasi von unten an den CDU-Bewerber wieder in den Umfragen oder an die CDU, dass das etwas ist, was natürlich auch ein Sogmomentum auslöst. Das andere ist aber natürlich, dass gerade diese späten Mobilisierungen sich am Ende auch nicht ohne weiteres 100% im Wahlergebnis ablesen lassen müssen. Das hat ganz banale Gründe, nämlich dass viele Wählerinnen und Wähler ja durchaus auch Briefwahl machen und möglicherweise gar nicht mehr dieses Momentum durch eine Wahlentscheidung überhaupt näher liegen können oder umsetzen können. Und das macht es dann immer schwierig rauszukriegen, wo man ist. Ich habe gedacht, es kann reichen, vorne zu liegen, aber es wird arschknapp, und am Ende war es ja auch arschknapp.
Ja, das stimmt. Es war wirklich sehr knapp. So knapp, dass jetzt darüber diskutiert werden möchte, ob die Wahlzeit geteilt wird und Ministerpräsidenten quasi der eine die eine Hälfte und der andere die andere Hälfte macht. Was hältst du von dieser Idee?
Relativ wenig. Es ist nicht das erste Mal, dass es quasi sehr enge Wahlergebnisse gibt. Und CDU sollte sich da übrigens mal selbst an die Nase fassen, ob sie in vergleichbaren Situationen das ähnlich eingeschätzt hat. Da verweise ich mal auf den quasi im Antext gemachten Punkt der Bundestagswahl 2005, der gigantischen Aufholjagd von Gerhard Schröder gegen Angela Merkel, und am Ende lag Merkel ja ganz knapp noch vorne. Zwar auch in Mandaten, aber der Bundestag ist natürlich auch größer, da sind 0,Abstände auch schnell mandatsrelevant. Aber auch damals gab es tatsächlich auch diese Forderung, die damals die CDU auch zur Seite gewischt hat. Und wenn wir mit nur einer Stimme mehr gewonnen hätten, dann steht uns das zu. Und das ist nun mal im deutschen demokratischen System so, dass wenn man eine Koalition selbst unter der gleichen Zahl von Mandaten bildet, dann ist derjenige, den Ministerpräsidenten stellt, der eben die meisten Stimmen bei der Landtagswahl auf sich vereinigen konnte. Übrigens stellen auch eine Reihe von Geschäftsordnern der Landtage bei der Frage, wer dann eigentlich stärkste Kraft ist in einer Pattsituation, genau darauf ab, nämlich dass dann, wenn ein quasi Erstplatzierter nicht ermittelbar ist, immer auf das Landtagswahlergebnis zurückgegriffen wird. Beispielsweise bei der Frage, wer den Präsidenten stellt oder die Präsidentin in dem Fall. Das heißt, es ist das Normalste von der Welt, das ist deutsche Parlamentstradition durch und durch und ein ziemlich fadenscheiniges Manöver der CDU jetzt zu kaschieren, dass man eigentlich gehofft hatte, den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg in einer Art Schlafwagenwahlkampf stellen zu können und am Ende sich gnadenlos verkalkuliert hat, was die politische Gesamtstimmung, aber auch was die Person angeht.
Nun gibt es ja einige Auswertungen, zum Beispiel die Tagesschau erstellt ja immer ganz viele Grafiken, wer welche Verluste gemacht hat, wie relevant die Bundespolitik war. Bist du denn von den Verlusten und den Zugewinnen bei den jeweiligen Parteien, ist das überraschend?
Eigentlich ist in diesem Ergebnis nur überraschend, dass die Grünen es am Ende geschafft haben, fast ihre prozentuale quasi Zahl an Stimmen zu halten und ihre Absolutstimmen, weil wir hatten eine gestiegene Wahlbeteiligung quasi auszubauen. Das ist das Einzige, was in diesem Wahlkampf überraschend ist, dass eine CDU besser dasteht als in der Vergangenheit. Also wenn man da jetzt noch Verluste gemacht hätte, da hätte man sich wirklich die Frage stellen müssen, was man falsch gemacht hat. Das ist so ein bisschen, also mich erinnert das Ganze so ein bisschen auch von Ursachen, Wirkungen und Effekten so ein bisschen an eine zweite Bundestagswahl, nur mit anderen Vorzeichen bei der CDU. Auch da hat man, muss ich ja immer noch vergegenwärtigen, mit der angeblich schlechtesten Bundesregierung aller Zeiten, einer wirtschaftlichen Schieflage und der CDU-Kernkompetenz Wirtschaft am Ende nicht mal 30% erzielen können. Und letztendlich war es für Baden-Württemberg ja die Ausgangslage gleich. Man hat ja immer noch erzählt, quasi die Grünen sind eine große Bedrohung für die Wirtschaft gleichzeitig, und das ist jetzt der Punkt, hat die Ampel schon schlecht performt, aber die schwarz-rote Koalition unter Merz performt mindestens genauso schlecht und von dem wirtschaftlichen Aufschwung ist trotz des angeblichen Herbst der Reformen und des großen Wirtschaftswende ja nichts zu erkennen. Und den Leuten geht es ja auch nicht besser unter Kanzler Merz. Von daher ist die Enttäuschung da, glaube ich, auch groß. Und deswegen war es zwar zu erwarten, dass man vielleicht nicht auf dem historisch schlechten Ergebnis rauskommt, aber oder das nochmal unterbietet, aber das ist jetzt auch nicht für Höhenflüge alter CDU-Werte von weit über 30, teilweise 40% reichen wird. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Und dann kam halt noch der Kandidat dazu, der einfach zu viele Fehler im Wahlkampf am Ende gemacht hat und damit das Feld für Cem Özdemir eröffnet hat. Und insoweit das auch nicht überraschend. Die CDU hätte sicherlich mehr erhofft, aber das hat man halt sich selbst, also das hat man selbst versaut. Ne? Das ist klar. Die FDP, da gab es Menschen, die bis zuletzt geglaubt haben, im Stammland wird es knapp reichen. Es hat knapp nicht gereicht. Dasselbe trifft für die Linke zu, die ja erstmals in Baden-Württemberg reinkommen wollten, aber es nicht geschafft hat. Beides haben meines Erachtens unterschiedliche Gründe. Die FDP ist gnadenlos in das Horse Race zwischen die CDU und Grün geraten. Die CDU hat die FDP quasi ausgetrocknet. Die Linke hat eigentlich gar nicht große Verluste in Richtung der beiden führenden Parteien gehabt. Denen ist einfach die gestiegene Wahlbeteiligung zu Unpass gekommen. Die wären bei einer Wahlbeteiligung der letzten Wahl knapp drin gewesen, ja, möglicherweise. Weil ich davon ausgehe, dass sie von der gestiegenen Wahlbeteiligung überhaupt nicht profitiert haben. Das spricht auch dafür, dass die kaum einen Split zwischen Urnenwahl- und Briefwahlergebnissen aufweisen. Das ist immer ein Indikator dafür, dass der Endsog nicht so groß war, wenn es bei anderen Parteien deutlich größere Unterschiede gibt. Drama ist das für die SPD. Auch da, die sind in den Sog der Grünen geraten. Also da werden viele SPDler sich am Ende auch entschieden haben, ja, dann wähle ich jetzt die Grünen. Und das ist schon ein Punkt, der SPD zu denken geben sollte, dass man jetzt das wirklich schlechteste Landtagsergebnis aller Zeiten in einem deutschen Landtag ausgerechnet in einem westdeutschen Flächenland hat. Das ist so nicht erwartet. Da hätte es Prognosen gegeben, die das eher für Sachsen-Anhalt dieses Jahr prognostiziert hätten, aber da kannst du halt wenig machen in diesem Sog. Die Effekte kennen wir ja. Ja, so aus Sachsen, CDU versus AfD, das quasi dann auf Kosten eben auch der, ich sag mal, kleineren bis mittleren Parteien geht. Insoweit alles nicht so richtig überraschend, außerhalb, dass die CDU ja ihr vermeintliches Potenzial nicht ausschöpfen konnte und die Grünen halt vor allen Dingen Cem Özdemir, das muss man sagen, eine gigantische Aufholjagd hingekriegt haben.
Er hatte ja so ein bisschen den Vorteil, dass mit Kretschmann schon ein grüner Ministerpräsident da war. Was denkst du, hat das noch eine große Rolle gespielt oder musste er doppelt kämpfen, um sich trotzdem zu beweisen?
Der Amtsbonus ist beim Wechsel des Ministerpräsidenten nicht sonderlich groß. Das wissen wir auch aus jahrzehntelanger Wahlforschung, dass so eine Art Staffelstabübergabe im Moment der Wahl, also er ist ja nicht vorher Ministerpräsident geworden, was ist die CDU in Sachsen-Anhalt beispielsweise mal, dass das jetzt wenig mit einem Amtsbonus verknüpfbar ist vom Vorgänger. Teilweise kann man auch sogar Nachteile aus so einer Konstellation ziehen. Aber ich glaube, hier sind, also letztendlich sind hier drei Dinge zusammengekommen. Zum einen hat sich, also die zwischenzeitlichen massiven Verluste der Grünen in den Umfragen und die Steigerung der CDU waren noch die Nachwirkungseffekte der Ampelregierung. Letztendlich haben wir genau das gesehen, was auch das grüne Ergebnis 2025 so stark geprägt hat, nämlich, dass wir viele Wählerinnen und Wähler in den politisch mittigeren Milieus verloren haben, zumindest zwischenzeitlich in den Umfragen. Das sind dieselben Leute, die wir Anfang der Ampel, also spätestens beim Gebäudeenergiegesetz, Anfang der Ampel verloren haben. So. Und die waren natürlich auch, Baden-Württemberg hatte ja seinerzeit kurz vor dem Bund 21 gewählt. Es waren also ähnliche Kohortierungen, ähnliche Wählerinnen und Wähler, die hatten wir quasi in den Umfragen auch in Baden-Württemberg zwischenzeitlich verloren. Und die CDU hätte darauf setzen können, dass die natürlich zur CDU gehen, gerade weil das Wählerinnen und Wählern geht, die Frage von wirtschaftlicher Stabilität eine relativ große Rolle spielen. Und genau da liegt, glaube ich, der Punkt, das war auch das eigentliche Ziel der CDU zu sagen, das wird schon irgendwie klappen. Und jetzt hat sich, glaube ich, durch die massiv schlechte Performance der schwarz-roten Koalition im Bund, die ja teilweise noch grottiger wahrgenommen wird in Teilen der Bevölkerung als die der Ampel, das nivelliert. Also das pejorative Momentum hat sich nivelliert. Es war jetzt für viele Menschen gar nicht mehr klar, dass die Grünen eine schlechtere Politik machen als die CDU. Und das hat diesen Kompetenzeffekt oder diesen Hoffnungseffekt, man würde mit der CDU bessere wirtschaftliche Verhältnisse kriegen, total nivelliert. Und als man das nivelliert hatte, begann der große Moment der Persönlichkeit. Bis dahin war die Persönlichkeit überlagert von dem Großtrend, von der großen politischen Stimmung und von der wahlentscheidenden Themen wie der wirtschaftlichen Gesamtlage. Aber in dem Moment, wo man das Gefühl hatte, ich fasse jetzt mal zusammen, ne, schlechter wird der Özdemir das jetzt auch nicht machen als der Hagel oder die Grünen unter Özdemir, war der Punkt gekommen, wo plötzlich die Personen hinausstachen. Und das sah man ja auch, dass diese Personaleffekte etwas war, was in den letzten Wochen sehr, sehr stark thematisiert wurde, auch mit den Problemen, die dort der CDU-Bewerber hatte. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt, also diese Trias zwischen der Nivellierung der Kompetenz aufgrund der Gesamt- oder der Kompetenzwahrnehmung, das personale Momentum, was dadurch entsteht, dass es eben dann stärker wieder um die Person für viele ging, plus dann eben, dass sich an der Person eher die Frage eines Führungsstils festgemacht hat, bei dem natürlich Cem Özdemir an den Führungsstil von Winfried Kretschmann, den alle gut kannten und auch gut fanden, anknüpfen konnte als Person. Diesen eher präsidialen Führungsstil, dieses eher ja auch Abgrenzen von der Bundespartei, aber eben auch der Grundsatz von Anstand, der meines Erachtens eine große Rolle gespielt hat. Erneut ist die CDU über, ich sage es mal, mittelprächtig, in einem Einzelfall gar nicht so relevante in der Summe, aber charakterbildprägende Fauxpas ihres Kandidaten, die man als, naja, dem fehlt vielleicht ein Mindestmaß an Anstand, dieses Amt auszuüben, gefallen. Und das hat gar nicht so sehr der CDU geschadet, wie viele glauben, sondern das hat meines Erachtens die Mobilisierung für Cem Özdemir aus insbesondere der SPD sehr, sehr stark und auch möglicherweise aus anderen Richtungen, vielleicht auch Nichtwählerinnen und Nichtwählern mobilisiert, weil sich dann viele in eine Entscheidungssituation gebracht fühlten, wen will ich denn jetzt als Persönlichkeit? Gar nicht mal, dass die CDU hätte gesagt, ich will es den Özdemir, sondern dass er gesagt hat, naja, es gilt sich halt doch zu entscheiden, es wird knapp, will ich den Führungsstil Özdemir oder will ich den Führungsstil Hagel? Und ich glaube, das ist am Ende, diese drei Punkte beschreiben meines Erachtens schon sehr, sehr gut dieses Wahlergebnis. Und zeigen aber auch, dass das eben ein sehr situatives Wahlergebnis ist.
Situativ bedeutet, man kann jetzt nicht so viel für die anderen Bundesländer oder für den Bund als Partei ablesen?
Es ist eine Wahl in Baden-Württemberg. Ich glaube, die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird schon wieder unter ganz anderen Vorzeichen auch für die Grünen stattfinden. Da kommt man eben nicht aus der quasi Stärke einer führenden Regierung. Da kommt man aus einer Regierung. Auch das hat Vor- und Nachteile. Die Umfragen sahen jetzt zuletzt einstellig aus in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, der Anspruch muss sein, in Rheinland-Pfalz jetzt gerade nach dem Ergebnis zweistellig werden zu können. Das halte ich auch für denkbar. Rheinland-Pfalz war immer so ein bisschen auch das, ich sag's jetzt mal, eines der schwierigeren Länder in Westdeutschland. Da einige erinnern sich vielleicht noch, man ist ja tatsächlich mal in Rheinland-Pfalz in den 2000er Jahren aus dem Landtag geflogen. Das ist was, was eigentlich man damals für nicht mehr möglich hielt und im Westen eigentlich sonst auch nie wieder passierte, außer im Saarland. Aber das Saarland ist nun mal nochmal ein ganz anderer Spot mit Blick auf die Grünen. Hat sich auch vieles beruhigt, aber damals war das halt ein Problemlandesverband auch. Und da spielen ganz andere Faktoren. Da ist möglicherweise jetzt für uns eher das Problem, dass es diesen Zuspitzungswahlkampf, gibt es einen SPD-Ministerpräsidenten oder einen CDU-Ministerpräsidenten geben könnte, der möglicherweise das Ganze eben umdreht. Und für die ostdeutschen Landtagswahlen dürfte das mit relativ geringer Relevanz ausgestattet sein, weil das unter vollkommen anderen Vorzeichen läuft. Nun muss man sagen, die AfD hat ein starkes Ergebnis in Baden-Württemberg eingefahren. Der Letzte, der glaubt, die AfD sei ein Ostphänomen, gucke jetzt bitte nach Baden-Württemberg. Aber auch die sind teilweise unter ihren Erwartungen geblieben. Ja, also möglicherweise auch da eben die späten Effekte zu sehen. Kurzum, für andere Landtagswahlen sehe ich das jetzt nicht als Blaupause. Es war dieser auch stark auf die Person Özdemir, die wirklich gute Adaption der aktuellen Situation, die stattgefunden hat. Plus eben ein gutes strategisches Momentum geprägt, diese Wahl. Was heißt das aber für den Bund? Und da bin ich etwas optimistischer. Naja, Cem Özdemir hat schon vorgemacht, wie man mit einem Stil auch Wahlen gewinnen kann in schwierigen Situationen. Vor 2 Monaten hat noch keiner geglaubt, dass wir Baden-Württemberg nochmal gewinnen könnten. Und da spielen natürlich grundsätzliche Fragen auch für eine bundespolitische Ausrichtung der Grünen eine Rolle. Wie stark, es ist gar nicht mal die Frage, Realo oder müssen wir jetzt Linke oder Realo werden, da bleibe ich dabei, wir haben auch Stimmen an die CDU verloren in Baden-Württemberg, also ganz so einfach ist es halt nicht. Aber ich glaube, es geht eher um die Frage von Stil, die hinter Politik liegt, die Frage von auch ganz grundsätzlicher, stärkerer Interaktion mit Wahrnehmung von Wählerinnen und Wählern, also dieses Nicht-Abgehoben-Sein, das versucht zwar die Bundespartei auch zunehmend besser hinzukriegen, aber es ist natürlich schwierig. Und eben die Identifikation mit einem quasi Bundesland in seiner Gesamtheit und Gemeinschaft, also dieses Suchen nach Einenden statt nach Trennenden auch in einer Gesellschaft, das ist, glaube ich, etwas, was Cem gut vorgemacht hat. Grüne in Baden-Württemberg konnten da natürlich auch gut auf den jetzt 15 Jahren aufbauen. Und ich glaube, Cem Özdemir wird nicht ganz so zurückhaltend als Ministerpräsident im bundespolitischen Kontext sein, wie es der bisherige baden-württembergische Ministerpräsident war. Auch, ich glaube, da steckt ein anderer Anspruch dahinter. Cem war mal Bundesminister, da hat man schon nochmal einen anderen Anspruch. Und da bin ich gespannt, was das für auch die strategische Ausrichtung der Partei, aber auch für die ganz klassischen Fragen von ja letztendlich Macht, innerparteilicher Machtausrichtung bedeutet.
Ja, er hat sich ja auch schon in der Vergangenheit, als er jetzt noch nicht mehr Ministerpräsident war, immer mal wieder auch zu Bundesthemen auf jeden Fall geäußert. Wird schon interessant, ob er das jetzt so weitermacht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die AfD zu sprechen kommen. Die hat ja plus 9% bekommen. Du hast gerade gesagt, sie hätten sich natürlich mehr gewünscht und ja, mehr erwartet.
Man hatte die Hoffnung, auf über 20 zu kommen. Das war AfD-intern auch als Ziel ausgegeben worden.
War ja lang prognostiziert, also auch da wieder keine große Überraschung. Wie wird jetzt damit umgegangen? Ist es einfach hinzunehmen?
Ja, natürlich wird es die nächste große Analyse, woran es lag. Und da muss man, glaube ich, wirklich auch nochmal tiefer in die Betrachtung reingehen. Also Baden-Württemberg ist ein Land, was sehr, sehr stark auch auf den Grundsätzen von einer mittelständischen Wirtschaft und auch wirklich von Arbeit und Handwerk basiert. Und man sieht in den Regionskarten schon, dass eine AfD in den alten, nicht mehr ganz so starken Industrieregionen sehr gut abgeschnitten hat. Sie haben ein Direktmandat in Mannheim, das ist auch schon bei der Bundestagswahl einer der Wahlkreise gewesen, die für die AfD sehr relevant gewesen ist. Das hat sicherlich auch was mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zu tun. man wird das sehr klug nochmal analysieren müssen und es ist natürlich jetzt auch eine Aufgabe für Cem Özdemir als Ministerpräsident, sich dem zu stellen, wie man damit umgeht. Und wir sehen, es ist aber nichts Neues, auch wenn das jetzt einige Journalisten so tun, als wäre das eine neue Erkenntnis. Diese ganzen Skandale schaden der AfD in ihrer Wählerschaft nahezu nicht. Und das liegt an einer relativ trivialen Erkenntnis, nämlich dass die Wählerinnen und Wähler der Überzeugung sind, dass die AfD ja auch nichts Schlimmeres macht als die anderen Parteien und dass ihr das sogar zusteht. Also man hat einen weniger hohen Anspruch an die AfD selbst als an die anderen Parteien. Das klingt zwar schizophren, ist aber bei näherer Betrachtung vollkommen logisch, nach dem Motto, die anderen haben über Jahrzehnte sich Wettbewerbsvorteile durch Sicht der AfD, durch Postengeschacher und ähnliches, jetzt machen wir das einfach auch, um Waffengleichheit herzustellen. Und diese Erzählung scheint bei den Wählerinnen und Wählern zumindest zu verhindern, dass es großflächige Exodusse gibt. Auch das muss man eben zur Kenntnis nehmen. Das heißt nicht, dass man das nicht weiter adressieren muss. Das ist auch eine Frage von demokratischer Verantwortung, das zu adressieren. Aber es zeigt eben auch, dass da eine Abstumpfung da ist.
Ja, es ist ja so ein bisschen die Frage oder die Thesen, die dann aufgestellt wurden. Ja, jetzt wird man wirklich merken, worum es den WählerInnen der AfD geht, ob sie wirklich einfach nur dagegen sind oder ob sie so einen Skandal in der Partei dann auch dazu bringt, sie nicht mehr zu wählen.
Ja, gut, jetzt gibt es diejenigen, es hätten noch mehr sein können. Vielleicht lag es daran. Das ist natürlich jetzt immer so Kaffeesatzleserei. Vielleicht hat es der AfD die 20% gekostet, man weiß es nicht.
Ja, dann vielleicht immerhin. Haben noch 2% der Wähler einen Anspruch an die inhaltliche Ausrichtung der Partei. Nochmal zu den wahlentscheidenden Themen. Du hattest gerade schon angesprochen, es ist sehr wirtschaftslastig gewesen. Das ist auch aus den Befragungen so rauszulesen, dass Wirtschaft das Wahlentscheidende war und direkt danach die soziale Sicherheit.
Ja, wobei die soziale Sicherheit immer in diesen Fragen eine nachgelagerte Frage der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist. Also der alte Bill Clinton-Grundsatz aus der ersten Wahlkampagne, It's the economy stupid, ist genau der Punkt, der quasi auch Baden-Württemberg entschieden hat. Und da nachgelagert ist natürlich die sozialpolitischen Fragen dran, weil sich natürlich viele um ihre Absicherung Sorgen machen aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, die steigenden Preise. Wir haben jetzt wieder die Situation, dass die massiv gestiegenen Mineralölpreise ein Problem auch für die deutsche Wirtschaft, aber natürlich auch für viele Verbraucherinnen und Verbraucher darstellt und dass sich da natürlich viele auch berechtigt Sorgen machen.
Genau. Bei unter 35-Jährigen war an zweiter Stelle noch das Thema Umwelt und Klima. Siehst du das so ein bisschen dahinter untergehen?
Nein, das halte ich sogar für gar keinen so schlechten Wert und zeigt, dass gerade jüngere Menschen durchaus wieder sich der Frage annähern. Da hatten wir schon schlechtere Werte bei Landtagswahlen in anderen Bundesländern gesehen. Aber es war sicherlich nicht die wahlprägende Frage. Es ist allerdings, Cem, und das sollte man, glaube ich, schon sehen, gelungen, die Frage von Wirtschaft und Ökologie in dieser sehr klassisch grün-ökonomischen Erzählung Baden-Württembergs auch zu verbinden. Und ich glaube, dass ein Teil auch der wirtschaftspolitischen Erfolge der letzten Jahrzehnte in Baden-Württemberg ja auch viel damit zu tun haben, dass mittlerweile in Baden-Württemberg auch viele wissen, dass ein gewisser ökonomischer Erfolg dieses Landes auch an Technologien, an Wirtschaft, die ökologisch orientiert ist, hängt.
Okay, gut. Was ist denn an Kooperation, ich weiß nicht, wie gut du nach Baden-Württemberg vernetzt bist, aber was kann man denn in Sachsen in der Zukunft mit Baden-Württemberg zusammenarbeiten? Auf Landesebene?
Ja, wir haben immer eine gute Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg in den letzten Jahren gehabt und bin gespannt. Der sächsische Ministerpräsident hat sich ja sehr gut mit dem bisherigen baden-württembergischen Ministerpräsidenten verstanden, aber ich denke, das wird auch weiter so sein. Von dem kann er noch viel lernen, also der sächsische vom zukünftigen baden-württembergischen. Und ja, also sicherlich, Cem ist ja durchaus jemand, den ich auch im Wahlkampf sehr bewundert habe, dass er hier in Sachsen war, auch als Bundeslandwirtschaftsminister. Ja, unter anderem seinerzeit sehr beeindruckend, war er ja hier auf Einladung auch des damaligen sächsischen Umwelt- und Landwirtschaftsministers Wolfram Günther, um quasi mit den Winzerinnen und Winzern hier in Sachsen zu reden, in Anbetracht dieser damals sehr, sehr bedrohlichen Situation, dass die EU möglicherweise Regelungen erlässt, die den Pflanzenschutz im Weinbau nahezu verunmöglicht in Sachsen. Und das wäre das Ende des sächsischen Weinbaus gewesen. Da habe ich das erste Mal wirklich live erlebt, wie Cem in einer Überzeugung und gleichzeitig in Ruhe und gleichzeitig aber Leute sehr mitnehmen kann, ja, und sich die Sorgen sehr, sehr angenommen hat und gleichzeitig auch sehr pragmatisch damit umgegangen ist. Und das ist gut, jemanden zu haben, der auch mal im Osten unterwegs war und in Baden-Württemberg jetzt Ministerpräsident ist. Ich glaube, das schadet nicht.
Sehr gut. Ich habe keine Fragen mehr zur Landtagswahl. Du hast bestimmt noch Dinge, die du aus Auswertungen...
Ja, ich habe jetzt gar nicht... Also ich sage es jetzt mal sehr hart. Es gab schon komplexere Wahlergebnisse auszuwerten. Ich finde, hier liegt viel auf der Hand. Natürlich kann man immer noch drei Tiefenschichten drunter auf viel, viel spannende Punkte finden. Ein Punkt, auf den ich so ein bisschen relativieren will, ist, dass wir... Das ist gerade sehr stark diese Unterschiede zwischen den Direktwahlkreisen 21 und 26 aufgemacht, weil wir deutlich weniger Direktwahlkreise gewonnen haben jetzt. Zum einen, also da meinen einige sehr, sehr klar zu erkennen, dass das umso mehr bedeutet, dass die Zweitstimme eine Cem-Stimme war. Das ist grundsätzlich richtig. Die sollten allerdings nicht vergessen, dass Baden-Württemberg das Wahlsystem gewechselt hat. Als eines der letzten Bundesländer, was von dem also unitären Einstimmenwahlrecht kam auf jetzt, ich glaube, erstmals bei dieser Landtagswahl auf das Zwei-Stimmen-Wahlrecht umgestellt hat. Bis dato konntest du gar kein Splitting machen. Und das ist möglicherweise auch ein Punkt, den man dabei berücksichtigen sollte. Das würde ich jetzt nicht so hart sehen, aber natürlich haben viele Leute am Ende der Grundsatz gefolgt, Zweitstimme ist Cem-Stimme. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar und haben dann möglicherweise mit der Erststimme CDU gewählt. Das eben zeigt auch, welches Potenzial möglicherweise für eine CDU mit einem anderen Spitzenkandidaten und einem besseren Auftritt eben da gewesen ist. Ja, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt und letzter Punkt. Ich glaube, die FDP ist tot. Ich weiß, das sehen einige anders, aber ich glaube, das wird jetzt einen Sogeffekt auslösen, der weitergeht. Das heißt, man ist ja nur noch in wenigen Bundesländern überhaupt vertreten als FDP. Ich gehe fest davon aus, dass nach Lage der Dinge auch Rheinland-Pfalz nicht nur die Regierungsbeteiligung, sondern auch die Mitgliedschaft im Landtag beendet wird und dass das auch für Sachsen-Anhalt zutreffen wird im Herbst, wenn sich da nichts dreht. Und dann ist finito für die FDP, weil dann hat man gar keine Strukturen mehr. Und die gegenwärtige FDP-Parteispitze ist beileibe nicht in der Lage, irgendetwas zu transportieren, was Menschen mit einer liberalen Partei, die man gerade braucht, bin ich immer noch der festen Überzeugung, assoziieren könnte. Bei der FDP, dann kann ich auch gleich entweder Friedrich Merz wählen oder stellenweise leider auch die AfD, weil sich da einiges nicht von unterscheidet. Die FDP ist schon mehrfach totgesagt worden und 2013 hat man sie auch quasi, war sie scheintot. Ich glaube, jetzt sind da waren aber die strukturellen Probleme nicht so stark, weil man in den Ländern noch stark vertreten war. Man konnte damals über die Länder zurückkehren. Ich glaube, das Ding ist durch.
Was genau meinst du denn bei strukturell tot, dass sie dann einfach keine Finanzierung
die haben keine,
mehr
haben? Sie haben kein Personal mehr, die haben kein Geld mehr, das muss man ja auch sehen. Da hängen ja, also die verlieren ja quasi mit jeder Wahl bares Geld, ja, weil natürlich auch die Absolutstimmen sinken. Die haben keine Mandate mehr großartig, die MandatsträgerInnen Beiträge zahlen könnten oder spenden könnten oder weiß der Kuckuck was. Die haben aber auch keine strukturelle Öffentlichkeitsbasis mehr. Also Politik wird in Deutschland noch sehr, sehr stark aus Parlamenten und damit aus Parlamentszugehörigkeit bestimmt. Vielleicht ist es meine tiefe Trauer um den Niedergang des deutschen Liberalismus, dass ich mich jetzt gerade etwas zu sehr mit der FDP wieder mal beschäftige, weil ich immer noch glaube, dass eine Partei in der Tradition von Gerhard Baum, Hildegard Hamm-Brücher, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Hans-Dietrich Genscher in diesem Land eine Kraft wäre, auf die man setzen könnte, die man auch bräuchte. Umso mehr stehen wir Grüne mit diesem Siechtum der FDP vor Augen, eigentlich in der Pflicht zu fragen, wo ist eigentlich unsere liberale Grundströmung, die wir gerade im Osten als Bündnis 90 in uns tragen, und wie wir die jetzt so mobilisieren können, dass wir auch ein Angebot machen können für Leute, die durchaus einer bürgerrechtsorientierten Rechtsstaats-FDP und nicht diesem Dumpfgequake von Dürr und Co. hinterherrennen wollen. Da wäre ein Potenzial für uns, sehe ich nach wie vor, gerade auch in Ostdeutschland. Aber da muss auch eine grüne Partei wissen, ob sie das will. Da glaube ich übrigens, dass das ein Milieu ist, was die Baden-Württemberger überhaupt nicht angesprochen haben, weil das vollkommen teilweise konträr liegt, aber da müssten wir jetzt auch nochmal tiefer in die Zahlen gucken. Da bin ich zwei Tage nach der Wahl auch noch nicht fertig mit Denken. Aber da liegt, glaube ich, in anderen Bundesländern großes Potenzial und auch bundesweit, glaube ich, es wird schwer für eine FDP zurückzukommen. Das wird eine Aufgabe von einer Dekade mindestens werden. Es sei denn, irgendwie beginnt der große Siegeszug, den keiner vor Augen hat.
Gut, dann warten wir das mal ab, wo sich der deutsche Liberalismus noch hin entwickelt und ob er in den Grünen aufblühen wird oder nicht. Und werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Beim nächsten Mal wieder thematisch aus Sachsen, nehme ich an.
Wir schauen mal, wie sich die Weltlage dreht. Wir haben ja dann eine Wahl in Rheinland-Pfalz.
Ja, genau.
Genau, dann bei einem guten Glas Wein auszuwerten. Naja gut, wir schauen mal. Dann bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.